Mancher kommt sich einfach schon grundsätzlich unbedeutend vor. Das gibt so Menschen. Der ist dann vielleicht schnell fertig mit der Frage, vielleicht auch niedergeschlagen. Es kann ja auch eine Sehnsucht aufbrechen. Bedeutung. Ja, das will ich. Vielleicht bleibt aber auch ein schlechter Geschmack. Wann habe ich eigentlich zuletzt etwas Bedeutungsvolles gedacht oder gemacht? Wann habe ich zuletzt der Bedeutung meines Lebens entsprechend gelebt? Es wird doch hoffentlich nicht Jahre her sein. Mancher freut sich möglicherweise auch darüber, dass er sein Leben für bedeutungsvoll hält und mit seinem Lebensstil auch darin aufgeht. Wie auch immer, vielleicht bist du jetzt irgendwo angesprochen, vielleicht hast du noch ganz andere Gedanken. Um diese Frage wird sich unser Gottesdienst heute drehen, beziehungsweise um die Antwort auf diese Frage. Wir beten miteinander. Vielen Dank, unser Vater im Himmel, dass du uns begrüßt in dieser Woche und heute Morgen an diesem Tag. Damit, dass du uns begegnen willst und dich schon auf uns gefreut hast und dass wir bei dir willkommen sind und dass wir entdecken können, welche Bedeutung unser Leben hat. Bitte segne doch dazu unser Reden und unser Hören und hab vielen Dank, dass du bei uns bist. Amen. Vor etlichen Jahren bin ich einmal, man kann, je nachdem wie man es jetzt ausdrückt, spätabends oder des Nachts, war nach 23 Uhr, durch die Barmstedter Innenstadt gegangen. Das ist so ein verkehrsberuhigter Bereich, wo einem normalerweise um die Uhrzeit auch kein Auto mehr begegnet. Und ich ging da so relativ schnell nach der Sitzung, ich war auch müde und wollte nach Hause ins Bett, ging ich da so mit meiner Aktentasche meines Weges und plötzlich kommt so langsam, weil die ja langsam fahren mussten, ein Auto von hinten und fährt seitlich an mir vorbei, Scheibe runtergedreht, zwei junge Männer sitzen drin und rufen Moin! Relativ ungewöhnlich, ich freue mich immer über sowas. Also erstens, weil ich es toll finde, wenn man mal nett zueinander ist und sich darüber freut, dass es auch noch andere Menschen gibt. Das ist ja auch selten genug, scheint mir manchmal bei uns. Aber auch, weil ich dachte, Mensch, zwei junge Leute so aufgeschlossen. Ich war damals ja noch nicht ganz so alt wie jetzt, aber doch schon erheblich älter als sie. Manchmal denkt man ja auch, so ein Alter erreicht man gar nicht, wenn man so 20 ist oder 18. Und dachte, ach eigentlich, wenn die schon so offen sind, müsste man denen jetzt ja was von Jesus erzählen. Naja, aber ich hatte ja keine Lust und war auch müde und wollte nicht und gehe da so weiter und es kämpft in mir. Ja, ich weiß ja auch gar nicht, was ich sagen soll und die sind jetzt ja auch schon gleich weg und so. Hättest ja noch reagieren können, dachte ich dann, aber jetzt hast du die Chance verpasst. Na gut, dachte ich dann, okay, wenn die jetzt vorne vor das Rathaus auf dem Parkplatz fahren, dann spreche ich sie noch an, sonst bin ich die Sache los. Und dann fahren die da tatsächlich auf diesen Parkplatz. Warum auch immer, wer fährt um die Uhrzeit dort, wo nichts ist? Es ist wie unser Marktplatz, da ist nichts außer Steinpflaster. Warum fährt man da auf den Marktplatz? Aber die machten das. Sie parkten dann da vorm Rathaus, saßen in ihrem Auto. Und ich ging so vorbei, da war so der Parkplatz, ich ging hier so vorbei und dachte, ach, ich weiß ja auch gar nicht, was ich sagen soll. Und dann kommt wieder diese innere Stimme, die sagt, du weißt doch ganz genau, dass ich das Gespräch schon führen würde. Ich würde dir schon die richtigen Worte schenken, wenn du das jetzt einfach mal machst. Und irgendwann bin ich dann wieder umgedreht und dachte, na gut, da muss ich jetzt ja halt. So, und bin dann da hingegangen. Ja, ich mache es an sich ja gern, aber immer wenn es dann drauf ankommt, macht man es vielleicht doch nicht gern. Und dann habe ich mich so an die Beifahrerseite begeben von diesem Auto und habe die so angesprochen und waren ja hier so freundlich und so. Ich wollte dann auch noch schön Moin sagen und habe ihnen dann meine Lieblingsfrage gestellt, die ich jungen Menschen gerne stelle. Ich bin ja deshalb auch so gern mit Teenagern unterwegs. Wir hatten ja auch gerade wieder Teencamp, werde ich nachher auch kurz von erzählen. Habe das da übrigens auch erzählt, weil ja sich in dieser Lebensphase noch so viel entscheidet fürs Leben. Man ist noch nicht in alle Fallen getappt, in die ich in meinem Leben getappt bin, und kann noch so viele Weichen stellen, sodass das Leben an dieser oder jener Stelle einfach nochmal besser läuft als meins. Deswegen mache ich das so gern. Und ich fragte sie dann meine Lieblingsfrage. Sag mal, wisst ihr eigentlich, wozu euer Leben da ist? Natürlich, wie ich es in 99% der Fälle, wenn ich mit Menschen über diese Frage ins Gespräch komme, erlebe, ob Christen oder nicht Christen, konnten die mir natürlich keine Antwort geben. Die haben natürlich eine Antwort gegeben. Ja, ich will da meine Ausbildung als sowieso, ich weiß das schon gar nicht mehr, machen und so. Sie erzählten mir, was sie vorhaben in ihrem Leben. Aber es war keine Antwort auf die Frage, wozu ihr Leben eigentlich da ist. Die Überlegung, was ich vorhabe, würde erst die zweite Frage sein, weil ich das dann darauf abstellen kann. Ja, und dann fragte ich nochmal nach. Ich meinte nicht, was ihr alles so machen wollt, sondern was das eigentlich alles für einen Sinn macht, wozu ihr überhaupt da seid. Nö, das wissen wir nicht. Ja, das ging mir auch so, habe ich dann gesagt, in eurem Alter. Und dann kamen wir ganz toll ins Gespräch. Ja, weißt du eigentlich, wozu dein Leben da ist? Die Menschen, an die der Brief geschrieben wurde, aus dem der Bibeltext als Grundlage für die heutige Predigt stammt, hatten es schwer. Sie sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen und das war ihnen auch eine Riesenfreude, aber das hat auch den Widerstand ihrer Umwelt hervorgerufen. Deshalb hat ihnen der Freund von Jesus mit Namen Simon, in Fachkreisen auch Petrus genannt, in seinem Brief erstmal vor Augen geführt, wie großartig es ist, dass sie Jesus gehören. Sie haben von Jesus eine herrliche Zukunft in Gottes ewiger Welt geschenkt bekommen. Und das bezieht er jetzt auf ihr tägliches Leben in seinem Brief. Man lese den ersten Petrusbrief gerne heute nochmal im Laufe des Tages durch. Er schreibt dann im zweiten Kapitel davon, wie sie im Glauben an Jesus lebendig bleiben können und was für eine Bedeutung sie für Jesus in dieser Welt haben. Und das ist ja nun heute das Spannende. Wir lesen aus dem ersten Petrusbrief, oh, ich brauche mein Ding noch da, diesen Schalter. Ach ja, super. Ja, die Technik passt auf, nur der Prediger nicht. Das ist klasse. Passt aber zum Thema. Denn manchmal ist man schief gewickelt und nicht im Bilde über das, was eigentlich jetzt Sache ist. Aber man kann das ja ändern. Dieses zum Beispiel geht schnell. Wir lesen aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, die ersten 10 Verse. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch sie wachset zum Heil, da ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die nicht glauben, ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Die ihr einst nicht ein Volk wart, nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Unser Thema heute, bedeutungsvoll leben. Bedeutungsvoll leben. Wir gucken uns in 3 Schnitten an, wie ein Leben mit Bedeutung aussieht. Vielleicht mag das auch ein bisschen überraschen. Erstens, durch Jesus wachsen. Zweitens, wie Jesus verachtet werden. Drittens, von Jesus gebraucht werden. Zuerst also durch Jesus wachsen. Ich habe mir hier mal meine Regenjacke hingehängt. Die haben wir von der Fußballmannschaft. Da sind auch unsere Sponsoren drauf. Irgendwelche Ähnlichkeiten mit lebenden und hier anwesenden Personen sind rein zufällig. Stell dir vor, ich wollte das euch jetzt nicht antun, ich wäre gleich hier so aufgetreten. Mit Regenjacke. Oh, ihr hättet das hingenommen, das weiß ich. Oh, jetzt bringst du mich durcheinander. Das ist natürlich schlecht. Denn eigentlich hätte ich gesagt, brauche ich gerade nicht. Hier. Also wenn es normal läuft, brauche ich hier keine Regenjacke. So, passt nicht. Ich finde die zwar hübsch, aber jetzt für den Gottesdienst, wenn man dann vorne etwas zu gestalten hat, könnte man sich auch was anderes anziehen. Damit will ich nicht sagen, dass man in den Gottesdienst nicht kommen kann, wie man ist, immer. So, und ich mache mir auch keine Gedanken darüber, in welcher Kleidung hier Leute auftauchen. Aber wer hier vorne etwas gestaltet, sollte schon gucken, dass das passt, von der Kleidung her. Diese Regenjacke passt nicht. Deswegen sagt Petrus, es gibt Dinge, die nicht passen und die man wie Kleider ausziehen soll. Und da nennt er jetzt Dinge. Schlechtigkeit, sagt er. Zwar keine Kleidung, aber überträgt das jetzt. Sich ausdenken, was dem Mitmenschen schadet, passt nicht zum Leben in der Liebe Gottes, sagt er. Zieh das aus. Oder Hinterlist. Da setzt man sich durch, indem man andere täuscht. Passt nicht, sagt Petrus, zu euch. Als Menschen, die Jesus gehören. Oder in Form der Heuchelei bezieht sich die Täuschung auch darauf, dass ich im Blick auf mich selbst einen Schein erzeuge. Sodass niemand merkt, was mit mir wirklich los ist. Wie ich wirklich bin. Wie es mir wirklich geht. Nicht, dass man jedem auf die Nase binden muss, wie es einem geht. Aber die Frage ist, ob wir uns gegenseitig etwas vorspielen. Das passt nicht zum Leben in der Liebe Gottes, sagt Petrus. Der Neid gönnt dem anderen nicht, was er hat und will lieber alles für sich selbst. Er wächst aus dem Eindruck, und das hat nämlich gar nichts mit dem anderen zu tun, ich komme zu kurz. Ich habe zu wenig. Ich bin zu wenig. Und ein weit verbreitetes Mittel, um sich selbst in dieser Welt durchzusetzen und zu den eigenen Zielen zu kommen, ist auch die üble Nachrede. Ich verbreite Schlechtes über andere. Das ist auch unter Christen verbreitet, weil wir ja immer meinen, ich sage ja nur die Wahrheit. Ich sage ja nichts Falsches, also kann das nicht falsch sein. Doch. Nur, dass etwas wahr ist, gibt noch niemandem das Recht, es über andere in die Welt zu setzen und weiter zu verbreiten. Wenn es zum Nachteil dieser Personen ist, sollte man sich das nicht nur dreimal überlegen, sagt Petrus. Übel jemandem nachreden ist etwas, was das Miteinander, so wie all die anderen Dinge, die hier aufgezählt sind, zerstört. Und deswegen sagt Petrus, zieht das aus. Wie ein Kleid, das einfach nicht mehr zu euch passt. Ob man das jetzt schon 2 Jahre oder 20 Jahre gewohnt ist oder 40, zieh es aus, sagt Petrus. Denn der Einfluss der Liebe Gottes auf das Miteinander ist nur zu unterschätzen, nie zu überschätzen. Ein Mensch, der entdeckt, wie Jesus ihn liebt, sieht seine Mitmenschen mit anderen Augen oder er hat noch nicht entdeckt, wie Jesus ihn liebt. Bei Jesus bekommen wir eine Einstellung, die das Gute will für den anderen. Und der es Schwierigkeiten macht, wenn leider schon wieder das Böse dabei herausgekommen ist. Dass Petrus diese Gewohnheiten anspricht, macht ja deutlich, offensichtlich ist das auch unter uns Christen zu finden. Sonst müsste es ja nicht erst sagen. Wir haben das wohl nie hinter uns. Kann uns immer auch bewegen. Deshalb legt Petrus ja solchen Wert darauf, dass wir diese Kleidung ausziehen. Weil die nicht zu Jesus und nicht zu unserem Leben mit ihm passt. Stattdessen, und nun verlässt er das Bild, um aber weiterzugehen jetzt einen Schritt, sollen wir wachsen. Für Säuglinge ist das ja völlig normal, dass sie wachsen. Auch in Jugendjahren ist das noch völlig normal. Daher ja immer die Sätze, wenn Leute jemanden eine Zeit lang nicht gesehen haben, Mensch, bist du gewachsen. Wer so mittendrin steckt und täglich diese Menschen trifft, der sieht es ja vielleicht gar nicht immer so. Der merkt es, wenn er sich mal wieder an die Wand gegen ein Merkmal stellt oder so. Aber später wachsen wir dann langsamer. Und trotzdem ist es ein Wachsen. Dann ist das Wachsen nämlich ein inneres Wachsen. Wenn wir das Bild mal wirklich ausziehen wollen. Wenn wir körperlich nicht mehr wachsen, ist Gott trotzdem unser ganzes Leben damit beschäftigt, uns innerlich wachsen zu lassen. Und ich sage, das ist ja meine geheime Theorie, im hohen Alter lernen wir erst das Wesentliche, nämlich was Gnade Gottes bedeutet. Als Geschenk zu leben, lernen wir erst dann richtig, wenn uns selbstverständliche Dinge nicht mehr gelingen. Insofern ist das Wachsen dann, wenn der Mensch schon kleiner wird, vielleicht sogar am größten möglich, aber eben nie selbstverständlich. Alles, was lebt, will wachsen. Wenn etwas nicht mehr wachsen will, ist es nicht mehr lebendig. Deshalb erinnert Petrus uns als Menschen, die Jesus gehören, daran, dass wir dazu geschaffen sind und berufen sind, auch im Glauben zu wachsen. Dass Gottes Wesen in seiner Liebe Einfluss auf unser Leben nimmt. Und das Entscheidende, und deshalb spricht er das jetzt zwar gar nicht so direkt an, das Wachsen kommt nur im Nebensatz, das Entscheidende beim Wachsen ist ja, dass man sich zum Wachsen gar nicht anstrengt. Oder ist jemand von euch, der kann sich gerne melden, schon mal 1 Millimeter gewachsen, weil er das mal hingekriegt hat selber? Nein. Bei dem, was Gott schafft, ist die Fähigkeit zu wachsen schon angelegt. Man muss nur die richtige Nahrung zuführen. Und deswegen sagt er, und jetzt guckt euch doch mal bei den Säuglingen an. Ja, ich habe das bei unseren Kindern tatsächlich so wahrnehmen. Das war für mich ein Staunen. Wie die, also ich weiß gar nicht, ob ich Menschen schon mal so nach etwas lechzen sehen habe, wie Säuglinge nach der Milch. Also verrückt, finde ich. Ja, das ging, also man hatte schon fast Angst, dass da irgendwas schief geht, weil der gleich so kraftvoll zubeißt oder so. So, aber ja, so ist das. Wir sollen, sagt Petrus, begierig sein nach der Milch, nach der Muttermilch. Nach dem, was uns wirklich ernährt. Nun kann man sich hier darüber streiten, ist denn Muttermilch für jeden Christen in jedem Stadium das Richtige und so? Ich denke nicht, dass es Petrus darum geht, der eine braucht Muttermilch, der andere braucht Schwarzbrot. Was ist denn eigentlich Schwarzbrot? Schwarzbrot ist so gesund ja auch gar nicht, obwohl ich immer aus Überzeugung Schwarzbrot esse, obwohl es mir nicht schmeckt, damit ich kein Weißbrot mehr esse. Besser als Weißbrot ist es. In anderen Ländern isst man gar kein Schwarzbrot. Und die Leute sind auch nicht ungesünder als wir ernährt. Ja, es geht hier darum, dass wir die richtige Nahrung bekommen. Das ist unsere Aufgabe, nicht das Wachsen an sich, sondern dass die richtige Nahrung zugeführt wird. Und wir verwechseln das so leicht und deswegen wirkt das oft so verkrampft und angestrengt. Und kann man es kaum noch hören, ihr sollt wachsen, immer mehr, immer höher, immer weiter. Nein, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass Jesus Einfluss auf unser Leben bekommt und dann ist das ein, der Vorgang ist ja gerade nicht natürlich, der ist ja geistlich, aber ein selbstverständlicher Vorgang. Aber seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, sagt Petrus. Wir sollen Gottes Wort in uns aufnehmen, das er uns in der Bibel hat zukommen lassen, die dazu auch vollkommen zuverlässig ist. Da braucht man auch nichts dran rumdeuten und wegnehmen und hinzutun. So wie uns Gott sein Wort gegeben hat, ist es in der Lage, uns wachsen zu lassen. Das, was uns diese Welt natürlicherweise bietet, womit wir also unseren Körper ernähren, ist dazu nicht geeignet. Wir können uns auch nicht selber ernähren. Es gibt für die Ernährung übrigens die Gemeinde. Auf die kommt Petrus jetzt ja auch noch zu sprechen. Das ist das nächste Bild, was er verwendet. Da spricht er von einem Haus. Sein Haus. Es war mal der Tempel, aber das war immer nur ein Hinweis, der Tempel. Gott wohnt ja gar nicht in einem Tempel, in einem Haus aus Steinen. Gott wohnt in dieser Welt in seiner Gemeinde. Unter den Menschen, die ihm uneingeschränkt vertrauen. Und dieses Bild, wenn man sich so einen Stein anguckt, die sahen früher wahrscheinlich nicht so aus, aber dieser ist so schön handlich. Vielen Dank, Axel, dass du ihn mir mitgebracht hast. Lebendiger Stein und lebendige Steine ist da geschrieben. Was für ein Unsinn, menschlich gesehen. Wenn uns in unserer Umwelt etwas wie ein Bild für den Tod erscheint, dann ist es ein Stein. So ist das mit dem Wachsen. Gott weckt Tote auf. Und Gott macht Dinge, die menschlich nicht möglich sind. Jesus ist ein lebendiger Stein und wir sollen uns aufbauen zum Haus als lebendige Steine. Ich vermute schon, dass da die Bedeutung drinsteckt, jeder von uns soll sich wie so einen Stein betrachten. Und der gehört rein in diese Hausmauer. Wer wegbleibt, hinterlässt ein Loch. Und wir haben Ecken und Kanten, der Stein ist gar nicht eben, das sehe jetzt nur ich. Ja, dass das zusammenpasst, dafür sorgt die Liebe Gottes. Nicht, dass die Steine etwa alle zusammenpassen würden. Der ist jetzt ja im Grundriss hier schon mit anderen passend gemacht worden. Damals hatte man diese Möglichkeiten so noch nicht. Da waren die noch alle unregelmäßiger. Aber wir sollen uns einbauen. Und nur die Liebe Gottes hält uns zusammen und nichts anderes. Nicht, dass der andere mir so gefällt. Oder dass er so toll aussieht. Nur, dass Gott uns liebt und wir in Jesus zusammengehören. Und es soll eine Priesterschaft daraus werden. Wir sind als Vermittler zwischen Gott und Menschen berufen. Und geistliche Opfer bringen. Opfer wurden damals mit Tieren gebracht, bevor Jesus kam. Das sollte aber immer nur darauf hinweisen, dass der Mensch an sich kein Leben hat und nur in der Hingabe an Gott das wirkliche Leben findet. Und in Jesus begegnet uns Gott mit seiner Liebe. Und die folgerichtige Antwort ist, dass wir uns ihm jetzt hingeben. Das ist hier mit Opfer gemeint. Nicht, als ob wir noch was auszugleichen hätten. Jesus ist ja an unserer Stelle gestorben und hat alles geschafft, was geschafft werden müsste. Aber die Hingabe ist hier das Bild des Opfers. Es wird ihm ganz zur Verfügung gestellt. Und dabei ist viel wichtiger, als dass wir uns jetzt abrackern mit lauter Tun, vielleicht sogar auch in der Gemeinde, aber das so noch viel wichtiger ist, das Vertrauen auf Gott, das sich im Gehorsam gegen sein Wort zeigt. Das ist das entscheidende Merkmal. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen in der stillen Zeit wieder die Stelle gehabt, wo der König Saul von Israel abgesetzt wird, weil er sich selbst überlegen wollte, wie er Kontakt mit Gott hat. Und dann hat er so ein bisschen gemacht, was Gott sagt und auch ein bisschen einfach sich das selber überlegt, wie das am besten ist. Und dann wollte er Opfer bringen, damit das alles mit Gott wieder in Ordnung kommt. Und da sagt ihm der Prophet Samuel, Gehorsam ist besser als Opfer. Der Prophet der Gnade, Petrus, der zutiefst gescheitert ist, der spricht auch. Und gerade dafür ist dieser Abschnitt da, dazu, dass es einen Lebensstil gibt, der zu uns Christen passt und der nicht passt. Und wenn Christen leben wie alle anderen, dann leben sie nicht wie Christen. Das will er hier deutlich machen. Es gibt immer Vergebung nach Umkehr, nach Eingeständnis der Schuld. Aber es gibt nie einen Freibrief, war nicht so schlimm oder macht ja nichts oder Gott wird mir sowieso vergeben, deshalb kann ich ja. Das gibt es nicht, denn dann würden wir Gott und seine Liebe nicht ernst nehmen. Wir würden so tun, als wären wir doch diejenigen, die wissen, wie es läuft. Und deshalb legt Petrus so einen Wert darauf, dass wir uns aufbauen zu einer heiligen Priesterschaft. Heilig heißt, die gehören nur Gott. Es geht darum, durch Jesus zu wachsen. Wie schön, dass dieses Prozesshafte da drin ist, da auch bei Petrus schon drin steckt, was wir ja auch in unserem Leben erleben. Indem wir uns von Jesus ernähren, indem wir Jesus für uns alles sein lassen. Das wird uns aber in dieser Welt nicht leicht gemacht. Darum geht es als zweites. Und der zweite und dritte Teil sind wesentlich kürzer als der erste. Und trotzdem wollte ich auf diese Dinge gerne hinweisen. Denn das zweite, was diese Menschen auch erleben, ist, wie Jesus verachtet werden. Vorher hatte Petrus ja gesagt, vernünftig und rein soll die Milch sein. Keine gepanschte Brühe. Es gibt also auch was anderes. Und das wird jetzt deutlich. Wir brauchen Jesus, nicht irgendein Gelaber, wie es leider auch unter Christen mir begegnet. als ob es nicht mehr darauf ankommt, dass Jesus Christus für uns an unserer Stelle gestorben sei oder dass er leibhaftig auferstanden sei von den Toten. Das sind aber genau die Merkmale, die Christus ausmachen und die ihn zum Herrn der Welt haben werden lassen, nachdem er das alles schon mal abgegeben hat. Ohne dass Jesus am Kreuz für uns Menschen gelitten hat und sein Leben hingegeben hat und ohne dass er davon, von den Toten wieder auferstanden ist, gibt es kein Leben. Er ist unser Lebenselixier, er ist unser Ein und Alles. Und ohne ihn sind und haben wir tatsächlich nichts. Aber das wollen wir Menschen so ungern hören. Wir möchten es so gerne doch selber sein. Und das tarnt sich in allen möglichen Richtungen, theologisch oder völlig ohne theologische Begründung, einfach so im Leben von uns, kann sich das tarnen. Letztlich sind wir es doch dann lieber selber. Aber diese tiefe Erkenntnis begegnet uns am Kreuz und man muss das Kreuz schon außer Acht lassen oder völlig umdeuten im Gegensatz zu dem, was in der Bibel steht, wenn man das anders haben will. Und nur diese Botschaft ist in der Lage, das Herz von Menschen zu verändern. Ja, mit anderen kriegt man nie eine Veränderung des Herzens hin. Da kann man ein bisschen rumbasteln an unserem Herzen. Fühlt sich dann auch ein bisschen blöd an, meistens. Vielleicht fühlt man sich sogar gut, weil man gerade irgendwas hingekriegt hat. Aber das Wesentliche fehlt immer. Wir hatten es ja schon, Gehorsam ist besser als Opfer. Jesus teilt sich uns durch die Heiligen Schriften mit. Und deshalb geht es darum, das zu glauben. Und wo man es nicht glaubt, sagt Petrus, da geht man tatsächlich auch verloren. Ob es Menschen gibt, die dazu bestimmt sind, verloren zu gehen von Gott, das können wir in der Bibel nicht auflösen. Man ist allzu schnell dazu geneigt zu sagen, nein, diese Lehre gibt es nicht. Wir haben das beim Calvinismus vor einiger Zeit mal durchgesprochen in unserer Predigt über die Reformatoren, dass es sehr wohl eine ganze Linie von Glaubensrichtungen im evangelischen Glauben gibt, die aber behaupten, es gibt eine Prädestination, also eine Vorherfestlegung. Martin Luther hat das nicht vertreten. Er hat gesagt, wir sind erwählt zum Heil, aber es gibt keine Erwählung zum Unheil. Wir wissen nicht, was Petrus mit diesem Satz jetzt hier letztlich gemeint hat. Was aber, finde ich, aus dem Satz klar wird, ist, dass wer dem Wort nicht glaubt, der ärgert sich über Jesus und bekommt deshalb nicht die Lebensgemeinschaft mit ihm. Das wird, finde ich, deutlich. Und wenn es um eine Erwählung geht, kommt ja auch gleich noch, ihr seid das auserwählte Geschlecht, dann geht es darum, du brauchst dir keine Gedanken über die anderen machen, aber unter lauter anderen hat sich Gott dich ausgesucht. Dich. Das ist meiner Ansicht nach in der Bibel völlig klar in Bezug auf die Lehre von Erwählung. Es geht immer darum, nicht irgendwen zu verunsichern, sondern dich zu vergewissern. Du bist gemeint und gewollt und das hast du dir nicht erst überlegt, das hat sich Gott überlegt, bevor es dich gab. So findet man Freude dran, meine ich. Und Petrus führt hier Zitate aus den Heiligen Schriften an. Ja, selbstverständlich, was anderes glauben ihm Juden gar nicht und sollten wir auch nicht glauben. Dass es von Gott immer schon geplant war, dass Jesus von uns Menschen verachtet wird. Und wenn man es mit dem Meister schon so macht, wie soll man es denn mit denen machen, die diesem Meister folgen? Da wird es genauso gemacht. Wir sterben jetzt nicht für die Menschen, aber wir sterben, weil wir an den glauben, der für die Menschen gestorben ist, vielleicht. Wir wollen so ungern von Gott abhängig sein, deswegen lehnen wir Jesus ab. Es soll nicht jemand an meiner Stelle gestorben sein, sodass ich nur bei ihm das echte Leben finde. Aber genau das ist das Handeln Gottes. Und nun kommt wieder das Bild des Hausbaus. Die Leute haben den Stein weggeworfen, weil er ihnen unbrauchbar erschien. Und Gott sagt, aber dieser Stein ist der, auf den ich das ganze Haus setze. Damit fange ich an. Und ohne den geht gar nichts. Spannend. Ja, in der Welt regen sich bis heute Menschen darüber auf, dass ein Gekreuzigter der Sohn Gottes und der Retter der Welt sein will. Aber man findet bei ihm das gültige Leben. Für uns Christen heißt es, dass wir damit leben müssen. Leben müssen, nicht nur noch dahin vegetieren. Damit leben müssen, dass man uns auslacht, dass man uns verspottet, dass man uns nicht für voll nimmt, dass man uns verfolgt und vielleicht wie Jesus umbringt. Aber wer Jesus wirklich kennt, entdeckt, dass das Leben, das Gott ihm schenkt, damit nie einen Abbruch findet. Dass es nie weniger wird. Denn das hängt nicht damit zusammen, wie es dir hier geht. Oder wie du hier abtrittst aus dieser Welt. Damit hat das Leben, das Gott dir schenkt, nicht viel zu tun. Also natürlich hat es auch was viel mit zu tun, aber davon hängt es nicht ab. Wir sind für Gott so bedeutend, dass er uns mitnimmt in sein ewiges Reich. Und nichts und niemand kann ihn dazu bringen, uns nicht mehr zu lieben. Und nichts und niemand kann uns das ewige Leben, das echte Leben wegnehmen. Denn wer dem Ewigen gehört, wie es ja das Wort heilig ausdrückt, der lebt auch ewig. Und diese Bedeutung, die wir haben, die strahlt aus in unsere Welt. Als drittes also noch kurz, von Jesus gebraucht werden, ist die Bedeutung unseres Lebens. Das wird in der Bibel immer wieder so geschildert, wo Menschen Gott misstrauen, ist es stockduster. Man sieht die Hand vor Augen nicht. Und deshalb hat Jesus auch gesagt, als er in dieser Welt aufgetreten ist, ich bin das Licht der Welt. Er bringt Licht ins Dunkel. Mit ihm kommt Gottes Liebe in unsere Welt und das Verständnis davon, wozu wir da sind. Und die Gewissheit, dass uns unsere Sorgen und unsere Schuld nicht erdrücken werden, sondern dass er sie trägt. Ihm zu vertrauen ist die Antwort auf unsere Sorgen und Lebensängste. Und durch Jesus hat Gott uns gerufen, mit ihm und für ihn zu leben, als Priester, durch die er sich mitteilt. Wir hatten das schon kurz. Er, der König der Welt, adelt die, die ihm vertrauen, so und damit, dass er sich mit ihnen identifiziert. Und sie für sich an seiner Stelle in dieser Welt leben lässt und handelt. Dazu passt, dass wir seine Liebe für jeden Menschen glauben und sie ihnen mitteilen. Und wir können für sie beten. Und wir können ihnen davon berichten, wie großartig Gott ist und was er für uns Menschen getan hat und tut. Das war schon spannend jetzt beim Teen Camp. 84 junge Menschen, bis maximal 18 Jahre. Wie aufmerksam die zugehört haben. Es ging diesmal um Wunder, die Jesus getan hat. Phänomenal war das Thema. Und dann haben die Mitarbeiter auch mal erzählt, was sie so mit Jesus erleben. Ein ganz aufmerksames Hinhören habe ich da wahrgenommen. Und von den Mitarbeitern dann schildern, wie es geht, mit Jesus zu rechnen an jedem Tag. Und dann haben wir ja auch im Gottesdienst, geben wir immer die Gelegenheit, auch das haben sie ja sowieso die ganze Freizeit über, dafür machen wir ja Freizeiten, aber im Gottesdienst wird besonders dazu eingeladen, auch mal das Gespräch mit einem Mitarbeiter zu suchen. Und da hat man in diesen Gesprächen gemerkt, was für eine Sehnsucht diese jungen Menschen haben, wirklich mit Jesus unterwegs zu sein im täglichen Leben. Lass dir das doch bitte nicht abgewöhnen, diese Sehnsucht in dir zu tragen und dich nach Jesus auszustrecken, selbst wenn du vielleicht schon nicht mehr weißt, wie es geht. Auch du kannst das Gespräch mit deinen Glaubensgeschwistern suchen. Ich stehe auch gerne da zur Verfügung. Gleich nach dem Gottesdienst bis 12 Uhr oder ab dem 12. August wieder. Das ist doch diese Frage, wozu ist dein Leben da? Welche Bedeutung hat es eigentlich? Und Jesus hält dich für so bedeutsam, dass er sich in dieser Welt durch dich mitteilen will. Da wird alles andere zweitrangig oder drittrangig oder viertrangig. Du darfst die Wohltaten Gottes hinausposaunen. Und wenn du bisher noch nicht wusstest, welche Bedeutung dein Leben hast, dann hast du es heute gehört. Du kannst dir überlegen, ob du diese Bedeutung haben willst. Bedeutungsvoll leben. Für Jesus hast du unschätzbare Bedeutung. Für dich war ihm kein Weg zu weit und kein Preis zu hoch. Nun will er durch dich auch im Leben anderer mit seinem Licht leuchten. Er ist es wert, dass du dein Leben für ihn und seine Menschen lebst. Ich habe das Du vergessen. Die Frage ist, ob du es einsetzt in deinem Leben.